Moin aus Hamburg und herzlich willkommen bei Loyalty Vibes, dem Podcast von Knister. Dein Insider-Update für smarte Kundenbindung, innovative Giftcard-Lösungen und die spannendsten Handelstrends. Lehn dich zurück, sei gespannt und entdecke mit uns, wie du die Loyalty-Welt revolutionieren kannst.
Jawohl und herzlich willkommen zu den Loyalty Vibes, inzwischen der 7. Teil mit Tobias Kern.
Hi.
Tobi, wer bist du?
Du, ich bin der Tobi, grüß dich. Gründer und Geschäftsführer von Shoring.io. Von uns kommen die geilen Retail-Apps und mega, dass wir heute sprechen können.
Ja, wissen wir, dass von euch die geilen Retail-Apps kommen und das ist der Grund, warum wir uns letzte Woche kennengelernt haben und zwar auf der OMR. Und darüber wollen wir heute plaudern, an einem Tag, wo wir, glaube ich, noch ganz erschlagen sind von dem, was da in den Messehallen in Hamburg so passiert ist, oder? War doch Gaga, die ganze Nummer.
Aber hallo, das war Gaga, du, und die Augenringe sind erarbeitet, das kann man wohl sagen.
Ja, 2 Tage später sagen wir das immer noch. Könnte im Alter geschuldet sein, aber es war tatsächlich auch wirklich anstrengend und einfach ein tolles Event. Also ich fand es schon irre. Ich glaube, 67.000 Leute waren wieder da, wir mittendrin alle. Und das ist schon was Besonderes. Für dich war es die erste OMR, oder?
Ja, du, für mich war es die erste und ich war ehrlich gesagt ein bisschen erschlagen. Ne? Also so die Masse an Mensch, an Entertainment, an Input, damit musst du schon erstmal klarkommen. Ne? Aber wenn du dann auf der Welle mitsurfst, dann ist es ein geiler Ride.
Ja. Wie hat denn das Ganze angefangen für dich? Am Vorabend schon, oder? Vorabend-Events, da warst du auch mit dabei.
Ja, Vorabend-Event war Wahnsinn, ne? Ich meine, Hamburg ist Hafen ist Schifffahrt, ne? Und dann da entsprechend mit euch zusammen auf der Cap San Diego. Geiles Feeling.
Genau. Da haben wir Glück gehabt mit der Location, war eine super Sache. Und was ich gelernt habe, so auch über die letzten Jahre OMR, wir waren jetzt schon ein paar Mal dabei, die Vorabend-Events sind auch tatsächlich wichtig, auch um sich ein Stück weit präsentieren zu können als Unternehmen und vor allen Dingen, um schon mal so ins Warmquatschen reinzukommen. Was ganz spannend ist, die Leute hüpfen ja auch so ein bisschen von Event zu Event. Ich habe heute mit den Kollegen gesprochen, die bei uns die Organisation gemacht haben und die haben gesagt, ja, war das so ein permanentes Kommen und Gehen. Und dann habe ich gedacht, ja hoppala, ich war ja selber auch nicht besser. Eigenes Event und trotzdem bin ich zwischendurch nochmal woanders hingegangen. Aber das war ja auch überall, naja klar, kann man sich vorstellen, bei der Anzahl an Leuten und Unternehmen, in jedem Restaurant, auf jeder Hafenbarkasse, in jeder Event-Location, überall ging was. Ja, ich vermisse es jetzt fast.
Ach komm, ja, du, das ist ein bisschen wie früher das Barhopping, ne? Du fängst irgendwo an und arbeitest dann Stück für Stück durch die Nacht, ne?
Genau, genau. Und wir legen ja jetzt am Wochenende nochmal nach in Hamburg mit Hafengeburtstag und wir haben eben schon über Fußball geplaudert. Ja. Also es wird auch weiterhin nicht langweilig in der Stadt. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, nach dem Vorabend-Event kam natürlich die OMR selber. Wie hast denn du das so erlebt? Was hast du gemacht und was hast du mitgenommen, Tobi?
Du, ich habe mich hauptsächlich in die Masterclasses geschmissen. Gab ja doch ein geiles Angebot rund um Loyalty. Ne? Haben sie ein paar gute Firmen präsentiert. Und es ist für uns natürlich eine Chance aus erster Hand, einfach Insights zu bekommen und auch so Impulse mitzunehmen. Also von der Seite, ich war gar nicht so groß auf den großen Bühnen, ehrlich gesagt, sondern habe mich eher in die kleinen, dunklen Räume versteckt bei den Masterclasses, okay. Kopfhörer auf und dort gelernt.
Ich glaube, von den kleinen, dunklen Räumen gab es 28 oder sowas. 28 Bühnen waren es, ja. Ich war tatsächlich auch weniger bei den großen Sachen. Also ich habe auch Ryan Reynolds genauso verpasst wie Verona Poth. Aber deshalb waren wir ja, glaube ich, auch nicht da, sondern wir wollten ja doch ein bisschen was lernen. Ich glaube, das galt nicht für jeden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ja. Einige Leute waren auch zum Feiern da.
Da waren ein paar Leute zum Feiern da, ne? Das hat ja schon gut angefangen am ersten Tag, ne? Also ich glaube, die ersten Abholspritz, die waren schon draußen, bevor es überhaupt losgegangen ist. Ne? Von der Seite geile Party. Und weißt du, was ich witzig fand? Einfach so eine gewisse Klientel, die dann durch die großen Hallen geschlichen ist und sich dann am Nachmittag in diesen Massagepots ausgeruht hat. Hast du die gesehen? Da bei Microsoft stand, das fand ich.
Ich habe davon gehört, aber nicht gesehen.
Ich schicke dir nachher mal ein Bild zu, da schmeißt du dich weg. Dann.
Ja, brauchst du wahrscheinlich. Ne? Ja. Die Leute haben sich auf unterschiedliche Art und Weise erholt. Eine Sache, die mich sehr beeindruckt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ist tatsächlich nicht nur die Präsenz der Technologieunternehmen, sondern auch die Präsenz der Markenartikler, die inzwischen die OMR auch nutzen, nutzen, um an jüngeres Publikum ranzukommen. Und ganz besonders beeindruckt hat mich dabei tatsächlich das Unternehmen Underberg. Ja, die darf jetzt, glaube ich, keinen überraschen, die man so ein bisschen in so eine altertümliche Schublade hineintut, die aber eine mega Präsenz hatten. Und das auch mit der Zielsetzung. Ich hatte das große Glück, mit der Hubertine Underberg ein bisschen zu plaudern, die das Unternehmen tatsächlich auch führt und eine der vier Personen ist, die das Geheimrezept sozusagen kennt. Geht natürlich darum, auch an jüngere Zielgruppen ranzukommen. Und überall Leute mit diesen Underberg-Körbchen. Und dann hat man hier und da auch mal irgendwie zugegriffen und naja, hat irgendwie vielleicht auch ein bisschen zur Stimmung beigetragen. Fand ich ganz lustig. Aber muss jetzt ein bisschen auch wieder auszubalancieren. Auch Bauer-Joghurt war ähnlich vertreten. Ja, so, ich habe, glaube ich, noch nie in zwei Tagen so viele Bauer-Joghurts gegessen wie auf der OMR. Also auch das war vielleicht eine Besonderheit, ja.
Ja, das stimmt so. Ne? Ich meine, es waren ein paar andere übliche Verdächtige da für Festivals. Ne? Unterberg hast du gesagt, ja. Die großen Vapes waren natürlich da, teilweise überraschend, wie groß deren Stände waren. Ne?
Ja, also, Wahnsinn.
Verbaute Disco ist dort richtig. Ne?
Ja, lass mal einen Haken schlagen in unsere Retail-Welt. Auch die war ja durchaus vertreten mit nicht ganz unerheblich großen Ständen. Also Media Saturn kommt mir da sofort in den Kopf. Und das hing ja ganz stark auch an dem Thema Retail Media dran. Also Einzelhandelsunternehmen werden zum Vermarkter, ja, zum vollumfänglichen, datenbasierten Vermarkter. War auch wieder in der ganzen Halle eigentlich doch sehr, sehr stark zu spüren, wie viele Unternehmen da entsprechend spielen.
Das ist schon verrückt, ne? Also Retail Media ist ja das große Thema, ne? Wir waren schon seit ein paar Jahren, aber jetzt ist es irgendwie here to stay. Ne? Es ist nicht nur Theorie, sondern es ist Praxis geworden. Und ich habe auch das Gefühl, die Präsenz der großen Händler hat einfach gezeigt, wie relevant das Thema ist. Ne? Obi, hast du erwähnt, die Schwarzgruppe war da mit einem Riesenstand, ne? Auch Buchveröffentlichungen damit dazu gebracht. Und ich glaube, das haben wir auf ein, zwei anderen Events in den letzten Monaten auch schon gesehen. Das ist das neue Thema. Dem Expo war riesig, LZ Retail Media Day war das auch sowas von präsent. Ja. Und ich meine, es gibt ja diese Meldungen, dass manch Retailer in den USA fast genauso viel Marge macht mit Retail Media als mit dem Handelsgeschäft. Ne?
Irre. Nicht ganz überraschend. Also das, was den Handel ausmacht, ist ja, dass er die Schnittstelle zum Kunden darstellt. Ja, das ist der Ort, wo der Kunde mit allen Sinnen erlebt. Ja, und das kann man natürlich, wenn man das intelligent mit Daten zusammenbringt, hervorragend ausleben und natürlich zu ganzheitlichen Marketing-Vermarktungskonzepten ausdesignen. Und ich war ganz froh, wir sind ja zusammen in der Masterclass gewesen und ich glaube, da haben wir ein gutes Thema gesucht, indem wir nämlich gesagt haben, Loyalty meets Retail Media. Darüber wollen wir gemeinsam diskutieren mit zwei großartigen Kolleginnen, Ramona Reuters von Media Saturn und die Lena Schütze von Douglas Marketing Solutions. Das war cool. 1,5 Stunden haben wir mal drüber gesprochen, wie das eigentlich so funktioniert. Also wir beide und der Michael Fischer hat uns ja, glaube ich, ganz elegant so durch diese Diskussion geführt. Das hat Spaß gemacht. Das war ziemlich locker.
Das war echt locker. Also gerade am Schluss, ne? Also ich war so überrascht, dass diese 90 Minuten rum waren. Ich hätte auch noch eine Stunde sitzen können, ehrlich gesagt.
Ja.
Und ich fand das cool, was du gerade sagtest, ne? Also sie werden, die Händler werden Retail-Unternehmen, ne? Und ich hatte ein gutes Gespräch mit einem Bekannten, der sagte, bei ihnen auf der Webseite, Händler hat ungefähr 6 Millionen Aufrufe im Monat. Mhm. Das ist schon nicht wenig, ne? Und wenn du dann anguckst, was man daraus machen kann, was das eigentlich für eine Wahnsinnswerbefläche ist, es ist halt total spannend, ne? Aber an der Stelle sind die Kunden halt auch noch nicht ganz identifiziert, ne? Web-Traffic ist mächtig, aber es hat noch nicht ganz so getargetet in manchen Stellen. Und das fand ich cool, dass wir da auch so ein bisschen tiefer in so die Welt eintauchen konnten, ne? Ich glaube, gerade von Douglas haben wir viel gelernt, auch was so die Funnel angeht, ne? Was so Conversion Rates sind, Usage Rates. Und da zeigt sich einfach nochmal, wie relevant das Thema ist und was du da eigentlich rausholen kannst.
Mhm. Ich fand das auch cool, was Media Saturn da macht. Das ist sehr pragmatisch aus meiner Sicht. Da haben wir ja viele so Reports gesehen, mit denen man auch auf die Markenartikler zugeht und sagt, pass mal auf, so und so sind die entsprechenden Kundenstrukturen, die Absatzpotenziale und so können wir zusammenarbeiten. Entsteht also wirklich auch eine Beratung draus, die auch an sich schon Geld wert ist, weil ich kann ja eine ganz andere Konversion erzeugen, als wenn ich jetzt nur sage, hier ist der Regalplatz und da bezahlt ihr mal schön dafür. Da war einfach sehr, sehr viel Logik einerseits, intelligente Datennutzung andererseits, aber eben auch, finde ich, ein guter Pragmatismus dahinter, zu sagen, ja, wir können heute die Markenartikler ganz anders führen, und da hat im Übrigen auch der Endkunde was davon, weil was entsteht für den Endkunden, für den entsteht Relevanz. Genau. Der findet das eben gut, weil er die Ware auch findet, die Produkte findet, die für ihn interessant sind, die er als relevant empfindet, wo er sagt, ja, guck mal, das sind genau die Sachen, die mir Spaß machen. Egal, ob das jetzt in der App ist oder ob das tatsächlich auch im Ladengeschäft vor Ort ist.
Ja, das ist so. Und ich glaube, gerade bei Media Saturn, ne? Also irgendwie Tech ist ja nicht nur Tech, sondern es ist auch emotional aufgeladen zwischenzeitlich, ne? Das ist ja Wahnsinn, was dann Emotionen mitschwimmen, wenn du so eine Tech-Kaufentscheidung machst. Ja. Und ich finde das toll, wie sie das angeflogen haben, ne? Also gefühlt komplex genug, damit alle was damit anfangen können, und gleichzeitig eben so simpel, dass es wirklich leicht operationalisiert werden kann. Also hat mich auch nachhaltig beeindruckt.
Da verändern die sich auch, ne? Also nehmen wir wirklich mal das Media Saturn Beispiel. Vor ein paar Jahren hätten wir noch gesagt, so ein Mediamarkt, das ist irgendwie wie so ein Warenlager, wo du durchgehen kannst und wo die Produkte quasi abverkauft werden. Du hast gerade den Begriff Emotionen verwendet. Heute wird das schon, jetzt müsste ich fast sagen, wieder deutlich emotionaler präsentiert, das Ganze. Und Douglas ist eh pure Emotion, ja, also die ganze Welt der Schönheit, der Düfte und so weiter hat ja ganz, ganz viel mit Emotionen zu tun. Und ich finde das schon besonders und eben auch bemerkenswert, dass die Technologie inzwischen so weit ist, dass sie diese Emotion auch unterstützt und ja zu so einem ganzheitlichen Erlebnis führen kann. Weil da kommen wir dann zu so Themen wie beispielsweise, wie führe ich denn den Kunden entlang der Customer Journey? Du beschäftigst dich viel mit Apps, die ja genau diese Logik haben, ja, einfach den Kunden auch so ein bisschen zu verführen, ja, so auf so einen Weg zu bringen und an den richtigen Stellen zu belohnen und vielleicht im Rahmen dieser Belohnungssituation und Kommunikationssituation dann eben auch wieder Daten zu generieren.
Du, absolut. Und ich glaube, das Thema Emotion ist ja das, was den stationären Handel oder Handelsunternehmen, die eben stark stationär verankert sind, auch ausmachen, ne? Also gerade wenn du Electronics anguckst, White Goods oder eben auch Parfüm, wenn du rein auf die Transaktion schaust, ist es natürlich ein Produkt, das überall gehandelt werden kann. Es ist normiert, es ist einfach, es ist e-commerceable. Ja, du kriegst das relativ leicht versendet. Und das finde ich toll, wie beide Unternehmen hier diesen Weg in die Emotionen gefunden haben und aus diesen, und dann das ist so schön, Warenlager, ne, heraus wieder in so eine Erlebniswelt zu kommen. Und das finde ich tatsächlich auch spannend. Das geht so ein bisschen allein mit dem, was die Hard-Discounter gemacht haben im LEH. Du erinnerst dich, bei Aldi, Lidl, einfach Palette rein, Preisschild. Die Zeiten sind vorbei. Das sind echt schöne Einkaufsstätten geworden, trotz des niedrigen Preissegments. Und da hat man, glaube ich, in allen Retail-Categories, die man sich heute so anschauen kann, gelernt, dass Kundenbindung auch ganz stark aus der Filiale herauskommt. Mhm. Wie fühlst du dich da? Wie wirst du da angesprochen? Wie wirst du incentiviert, unterstützt durch Technologie natürlich, ne? Aber das Ladengeschäft, die Filiale, ist nicht wegzudenken in diesem Programm.
Ja, das ist gut zu wissen, weil das ist ja etwas stationärer Handel, wo wir uns alle, glaube ich, auch hier und da mal Sorgen drum machen, auch aus dem eigenen Erlebnis, ja, wie wird es in der Innenstadt aussehen? Vielleicht sogar besser, weil es irgendwie spannender und emotionaler wird. Wie war denn dein Gefühl aus der Diskussion heraus? Ende der Fahnenstange schon erreicht, was Retail-Media betrifft, ist jetzt so ein bisschen manipulativ gefragt, ja. Oder was kommt da noch, ja? Was könnte da noch auf uns zukommen?
Ja, also ich glaube, Ende der Fahnenstange glaube ich nicht. Also ich glaube...
wahrscheinlich nie, ne?
Wahrscheinlich nie. Also es wird sich immer weiterentwickeln. Aber wenn ich jetzt so rausschaue, also ich sag mal so, ich komme aus der Konferenz raus und gehe in die Realität... Da sehe ich Retail-Media jetzt noch nicht so präsent, ne? Also ich sehe immer mehr Geschäfte, immer mehr Filialen, wo Monitore aufgehangen werden, wo gezielt dann auch Out-of-Home gemacht wird, vom Händler heraus. Und ich sehe es auch immer stärker in den digitalen Kanälen. Aber dass das wirklich entlang der Customer Journey ausgebaut ist bei jedem Händler, sehe ich jetzt noch nicht. Und ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele Händler, die gerade erst drüber nachdenken, überhaupt sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen. Also wenn wir da einen Schritt zurückgehen, da ist sehr viel gemacht worden die letzten Jahre. Ja, muss man auch Respekt vorhaben. Aber der wirkliche Weg, der liegt noch vor.
Das denke ich auch. Also die Diskussion war, wie gesagt, wahnsinnig spannend. Und du spürst gleichzeitig, gerade auch in der Vermarktung intelligenter Kampagnen gibt das noch eine ganze Menge an Luft nach oben. Ich fand auch, wir hatten so einen Diskussionsmoment, wo wir so gesagt haben, Personalisierung, Hyperpersonalisierung steht da möglicherweise auch mal so ein bisschen im Gegensatz ja. dazu, in die Breite vielleicht auch Produkte über Retail Media zu vermarkten. Also wie spitz möchte ich werden versus wie viele Produkte möchte ich denn eigentlich absetzen? Ich glaube, genau in dieser ganzen Fragestellung, in diesem Konglomerat, das ja zweifelsohne auch sehr stark von KI-Themen berührt wird, ist noch eine ganze Menge offen, nämlich wie ich Kampagnen entsprechend verkaufen kann und wie ich eben dann auch meine Daten monetarisieren kann. Also aus Sicht des Handels muss man ja fast sagen, wie ich in komplett neue Geschäftsmodelle hineingehen kann. Und dann eben auch Loyalty-Programme zu Profit-Centern, zu ganz eigenständigen Geschäftsmodellen machen kann. Also ich glaube, da werden wir auch noch viel Bewegung in den nächsten Jahren sehen, was natürlich auch im Kontext damit steht, dass neue Technologie angeschafft wird. Und da habe ich auch den einen oder anderen wirklich spannenden Vortrag gehört, wie neue Technologie, nicht nur bei Händlern, auch bei anderen Unternehmen, funktioniert okay. und wie Composable Commerce eigentlich umgesetzt wird. Ja, okay. Im Übrigen ein großes Schlagwort, finde ich, auf der OMR.
Ja? Das ist der ganz große Hammer. Ne? Ja. Aber sag mal, was ist dir da bei der OMR hängen geblieben? Hast du da einen speziellen Impuls gehabt?
Eigentlich sind das so zwei, drei Sachen, die ich bemerkenswert fand. Also mal vorneweg, wir diskutieren selber sehr, sehr viel über KI-Themen aktuell. Und ich glaube, das ist auch nicht ungewöhnlich, weil alle Tech-Unternehmen diskutieren momentan über KI und auch über die disruptiven Ansätze, die aus KI entstehen können. Genau deshalb fand ich es hochinteressant auf der OMR, dass ich eigentlich mehr Evolution als Revolution gesehen habe. Meine Erwartungshaltung war, oh, das wird die OMR der KI und ich will gar nicht mal wegreden, dass sie das irgendwie auch ist oder war. Aber es war eigentlich eher eine Weiterentwicklung bestehender Produkte, bestehender Geschäftsmodelle, als jetzt eine Präsentation vollkommen neuer Dinge. Ich habe eigentlich gar nicht so die gigantisch neuen Dinge gesehen, sondern eher die Anreicherung durch künstliche Intelligenz im weitesten Sinne mit ganz unterschiedlichen Features.
Ja, dieses Embedded AI, ne? Dass es einfach in der Lebensrealität, in der Funktionsrealität der Systeme ankommt. Ne? Es ist nicht, also gefühlt vom Jahr 2 war das noch so nebendran. Ne? Es gab das Produkt plus AI. Und heute, und das würde ich auch in den nächsten Jahren erwarten, dass AI einfach immer nahtloser in die bestehenden Funktionen integriert wurde. Aber du, eine Sache, die mich schon fasziniert hat, war die Qualität. Ne? Ja. Also gerade im Bereich Content Creation, ich konnte es an vielen Stellen nicht mehr unterscheiden, ob das ein echter Creator war oder eben ein AI-Creator. Und das finde ich interessant, ne? Weil die OMR ist ja auch für die Creator-Community wahnsinnig wichtig. Also wenn du ein bisschen die Augen offen gehalten hast, hast du ja deinen halben Instagram-Feed live gesehen, wenn du so magst. Und das ist natürlich auch ein riesen Geschäftsmodell, ne? Entsprechend die Reichweite zu haben und den Content zu kreieren. Und da bin ich echt mal gespannt, was die nächsten Jahre passieren.
Ja, und ich hatte eben schon das Thema Composable Commerce angeschnitten. Wir sind ja selber Tech-Anbieter, eher mittelständisch, die sich sehr stark auf das Thema Loyalty, eben auch Loyalty-Backend-Lösungen konzentrieren. Und da schaust du natürlich schon so, wohin bewegen sich die Suite-Anbieter, wohin bewegen sich die Anbieter von spezialisierten, aber idealerweise recht offenen Lösungen, die dann in Composable Commerce-Ansätzen verarbeitet werden. Und ich hatte tatsächlich letztes Jahr das Gefühl, oh, das geht alles Richtung Suite. Das fühlte sich für uns auch so lala an, ehrlich gesagt. Ja, so, da denkt man schon so, was bleibt denn da? Ja, und wie muss man sich zusammenfinden? Und das fand ich schon interessant. Diesmal wieder ganz klarer Weg hin zu Composable. Hat vielleicht auch mit den Ausstellern zu tun, aber jede Masterclass, die ich besucht habe, hat das Thema Composable dargestellt. Und da konnte ich mich gut drin wiederfinden. Und was ich ganz spannend fand, dass sich das auch in der Kultur des Miteinanders auf der Messe niedergeschlagen hat. Also ich würde mal sagen, ein Großteil der wirklich guten Gespräche, die wir geführt haben, waren mit Unternehmen, mit denen wir in Partnering reingehen werden. Ja, weil wir gesagt haben, pass mal auf, das, was ihr macht, als Spezialisten, passt sehr gut zu dem, was wir als Spezialisten machen. Lasst uns Gedanken darüber machen, wie wir technische Schnittstellen aufbauen, dass es miteinander funktioniert. Lass uns Gedanken darüber machen, wie wir gemeinsam anbieten, vielleicht auch aus einer Perspektive deutscher oder europäischer Anbieter. Also europäische Datensouveränität ist ja gerade so ein Riesenthema irgendwie. Und das fand ich auch sehr interessant. Also wir haben neben vielen tollen persönlichen Kontakten, auch vertrieblich interessanten Kontakten, haben wir eben sehr viel auch über Partnering gesprochen. Mhm. Und das atmet ja diese Composable Commerce Thematik. Ja, so, und das fand ich cool. Das hat sich auch gut angefühlt. Ja.
Mhm. Ja, schon interessant, wie sich das auch so bewegt. Ne? Also weg von den ganz großen Plattformen dann in so eine Vereinzelung. Ne? So, dass das Heer der Spezialisten, jetzt fangen die Spezialisten an, Partnerschaften einzugehen. Also das habe ich auch beobachtet. Und ich finde das echt toll, ne? Also gerade aus Händlersicht heraus, die haben ja immer das Thema Vendor-Login, ne? Also gehen sie jetzt mit den ganz Großen und die kaufen eben die ganze Suite, die dann so 365 heißt oder irgendwelche anderen Sachen, ja? Das ist halt oft auch ein großer Schuh, den man sich da anzieht. Und was ich interessant finde, gerade für den Mittelstand, die kleineren und mittelgroßen Softwarelösungen, die sind heutzutage so mächtig, auch durch AI, dass du teilweise gar nicht mehr auf diese Riesensysteme musst. Ne? Du bekommst ein sehr gutes Technologie-Stack, sehr flexibel, sehr zukunftsfähig, mit einer modernen Architektur heute von einem mittelständischen Softwareentwickler und dann in der Kombination mit guten Partnern, die außen herum nahtlos sich in diese Lösung integrieren können. Das ist ja eigentlich aus Sicht des mittelständischen Händlers, und da sind normal in Zentraleuropa die meisten, eigentlich eine tolle Lösung. Ne?
Das ist eine tolle Lösung, die mir vor allen Dingen auch Flexibilität und Dynamik ermöglicht. Ne? Also ich sehe das gar nicht unbedingt nur statisch, das Ganze, sondern ich sehe es dann eben auch so, dass du da auch mal dazu in der Lage bist, auch wenn es mal wehtun kann, dass einzelne Lösungen dann eben auch gegen andere ausgetauscht werden. Ja? So, und das ermöglicht mir natürlich eng am Kunden dann auch viel dynamischer Programme auszugestalten, haben eine ganze Digitalwelt auszugestalten. Ja, ich glaube, da ist viel mehr Power drin, als wenn ich jetzt sage, ich kriege das alles von einem großen Suite-Anbieter und an den bin ich dann natürlich auch technisch komplett gebunden, auf Jahre, manchmal sogar über Jahrzehnte.
Ja, absolut. Und ich meine, im Endeffekt, die Welt bewegt sich so schnell, diese großen Plattformen, sie können ja gar nicht überall gleich schnell unterwegs sein und gleich gut sein. Ne? Und es gibt natürlich aus Händlerperspektive oder allgemein aus Kundensicht, unserer Kundensicht, einfach eine Flexibilität am Markt auch Schritt zu halten, ohne jedes Mal meine komplette Architektur umstellen zu müssen.
Ja.
Und es ist eigentlich also eine recht komfortable Situation, in die man sich da begeben kann, wenn man den Weg geht. Ja. Andersrum, was ich auch wahrnehme, ist, dass man teilweise noch auf sehr alter Technologie sitzt, die dann auch auf Biegen und Brechen heraus behalten möchte und dann versucht, sich so eine moderne Systemglocke außenrum zu entwickeln. Mhm. Und das ist vielleicht der Situation dann auch oft geschuldet, weil man vielleicht aus dem Altsystem nicht mehr raus kann, nicht will oder auch Respekt davor hat, was so ein Wechsel bedeutet. Aber es hat natürlich dann recht große Aufwände, was so Integration angeht. Ne? Das ganze Thema Data Layer, Data Transfers, das wird dann recht schnell intensiv. Und da vielleicht nur einen Satz dazu, finde ich spannend, dass sich immer mehr Unternehmen wirklich auf die Reise machen und sagen, nein, wir investieren auch in der jetzigen wirtschaftlichen Lage in eine saubere, zukunftsfähige IT-Infrastruktur. Und da muss ich wirklich sagen, Chapeau, weil das ist für die Händler nicht einfach.
Ja, das erleben wir auch. Auch außerhalb der OMR, das ist tatsächlich Alltag, dass wir das eben auch wahrnehmen. Auch im Mittelstand sogar wahrnehmen, selbst in Branchen, wo man sagt, da ist momentan tatsächlich auch ein bisschen schwierig, dass sie sagen, ja, wir müssen da raus, weil sie einfach die Vorteile sehen. Nicht nur, was eine Optimierung der Prozesse und der Kosten betrifft, zumindest mittelfristig, sondern eben auch, was die Kundenzentrizität betrifft. Ja, also ich glaube, das haben die meisten Handelsunternehmen doch verstanden und das geht bis tief, tief, tief in Mittelstand rein, dass sie eben nicht nur Ware verkaufen, sondern eben die Kundenbeziehung halten und dass es darum geht, sich eng an den eigenen Kunden, an den heutigen, an den zukünftigen zu orientieren. Und da schlagen wir, glaube ich, ganz gut wieder die Brücke zurück zum Thema Retail Media.
Stimmt.
Weil genau darum geht's. Das ist das Kapital des Handels. So.
Ja, das ist so. Du hast was ganz Spannendes gesagt auf der Masterclass. Das war das Wort, das ich von dir kopieren wollte, ne? Dieses Loyalty
Rate. Ja, ja, da war was.
Ja, ja, ja. Ich mache jetzt immer so einen kleinen Disclaimer mit dabei.
Sehr gut, sehr gut.
Aber das ist ja wirklich so, ne? Also wenn man überlegt, es gab das letzte Loyalty Race, wenn ich so zurückerinnere, würde ich sagen, das war so 2016 bis 2019. ne, wo die Drogeriemarktketten Vollgas gegeben haben, wo eine Rewe Vollgas gegeben hat, ja, wo eine Edeka dann die App rausgebracht hat. Das war eine spannende Zeit. Ja. Kurz danach kam dann Kaufland, Cardo, Lidl. Ich bleibe jetzt so ein bisschen in dem Kontext. Ne. Und danach hat sich das ein bisschen seitwärts bewegt. Ne. Da ist hier und da, haben die Großen was gemacht, aber so diese wirklichen Wow-News, die waren erstmal nicht mit dabei. Und dieses Jahr hat sich ja komplett überschlagen. Ne. Rewe geht rüber zu Rewe Bonus, die Edeka macht mit Payback. Da hat sich schon ordentlich was bewegt. Und wir nehmen das schon auch wahr, dass diese Bewegungen im Markt jetzt auch wirklich Auswirkungen auf die kleineren Unternehmen hat oder auf die großen, die sich bisher nicht bewegt haben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wer jetzt nicht langsam auf den Zug aufsteigt, der hat in ein paar Jahren ein Thema, weil diese Daten immer relevanter werden, gerade auch für das Thema AI. Und wenn ich diese eben nicht strukturiert sammle und das permanent mache, auswerte und für mein Geschäftsmodell nutze, werde ich mir einfach einen strategischen Nachteil einfahren, was nicht notwendig wäre.
Ja. Ja, ist ein guter Punkt. Du, wenn ich nochmal so über die OMR an sich nachdenke, von der wir uns ja alle noch erholen irgendwie und da so die eine oder andere Erinnerung auch haben an nicht nur das, was wir alles gelernt haben, wir haben vieles gelernt, bin ich mir sicher, so jeder nimmt da so seine Dinge wieder. Gibt es noch mehr Dinge, die so vielleicht in so einem ganz anderen Bereich bei dir hängen geblieben sind, so aus der Messe heraus, aus den persönlichen Begegnungen heraus?
Ja, also für mich war es auch eine OMR des Netzwerkens. Ja, ich meine, wir sind ja beide schon ein paar Jahre im Markt. Du hast halt so einen engen Circle mit Leuten, mit denen du immer wieder Kontakt hast. Und ich fand es wirklich toll, einfach so alte Wegbegleiter auch mal wieder zu finden. Ne? Also man trifft sich dort, man pflegt die Community und auch so Impulse zu bekommen, was jetzt, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, wir zwei sind ja in dieser Loyalty-Bubble irgendwo drin. Ne? Loyalty, ja. Retail Media, B2C-Communication, das ist ja unsere Welt. Und ich habe aber ganz viele Impulse aus dem Netzwerk mitgenommen, einfach was andere Branchen angeht, andere Herausforderungen angeht. Da war ein alter Bekannter mit dabei, der arbeitet jetzt eher so im Sicherheitsbereich, also Absichern von Payment-Informationen. Ne? Und das fand ich schon spannend, wie die aktuelle Zeit sehen. Ne? Und von den Geschichten könnten wir jetzt hier mit einem Glas Wein 2 Stunden sprechen. Das war das Große, neben dem, was die OMR als Programm geboten hat, wirklich eben aus dem Netzwerk, aus der Community heraus, für mich persönlich fachfremde Informationen mitzunehmen, die ich sonst niemals bekommen hätte.
Ich finde das super interessant, was du gerade gesagt hast mit diesen eher zufälligen Begegnungen, weil ganz ehrlich, bei 67.000 Leuten erwarte ich fast keine zufälligen Begegnungen und ich habe genau das Gleiche erlebt, was du auch geschildert hast, ja, dass ich nämlich in alte Bekannte reingelaufen bin und zwar wirklich komplett zufällig reingelaufen bin und ich habe mich tatsächlich gefragt, warum ist das so? Ist es vielleicht so, weil alle da sind und in irgendwen läuft man dann oder ist es nicht auch ein bisschen, ich sag's mal im ganz positiven Sinne, erzwungener Zufall, weil die Rahmenbedingungen einfach stimmen und ich glaube, es ist ein bisschen was von beiden, also normalerweise sagt man ja auch bei so einer Messe, ja Mensch, plan dich gut, sieh zu, dass du deine Masterclasses klar hast, dass du deine Verabredungen an den Ständen hast und so weiter. Mhm. Teilweise hatte ich das, großenteils habe ich aber die Pläne durchaus so mittendrin wieder geskippt irgendwie, wo ich gesagt habe, komm, auf die Masterclass verzichte ich mal, einfach weil ich ständig in gute Leute reingelaufen bin. Entweder welche, die ich kannte, bis hin zu aus der Kindheit. Nun bin ich Hamburger, ist es vielleicht jetzt nicht mehr ganz, ganz, ganz so zufällig, wie es jetzt vielleicht für dich wäre. Aber eben auch bis hin zu Zufallsbekanntschaften, die man macht. Und da muss ich wirklich auch nochmal ein bisschen die OMR auch als Organisation abfeiern, weil der Rahmen ist durch viele Faktoren gegeben. Aber einer spielt für mich eine ganz zentrale Rolle. Von den 2, 2,5 Tagen bin ich 2-mal eher zufällig auch in den Philipp Westermeier reingelaufen, der sich dort eben auch ganz normal bewegt hat. Super approachable, war irgendwie auf einem kurzen Plausch. Ey, was machst du denn? Und erzähl mal. Und wie geht's? Gefällt dir alles? Ja, der eine mega Authentizität hat. Und ich habe für mich auch mitgenommen, dass wenn du eine solche Organisation aufbaust und Authentizität so lebst, dass das auf die gesamte Veranstaltung abstrahlt. Ja? Ich erinnere mich an Menschen wie Hubertine, vorhin genannt, Tim, Simon, ich gebe jetzt mal nicht die Nachnamen dazu, die wirklich hochkarätige Persönlichkeiten der deutschen Wirtschaftsszene sind, denen ich zufällig begegnet bin auf dieser Veranstaltung und wo man genauso geredet hat, wie wir jetzt gerade miteinander reden und sofort per Vornamen war. Und das fand ich faszinierend. Also das war, was das ganze Socializing, das Netzwerken betrifft, vielleicht auch das Miteinander allgemein, außergewöhnlich für mich. Außergewöhnlich. Vielleicht auch aus dem Blick einer Generation, die ja eigentlich schon eine weiter ist als die meisten Besucher.
Ja, sag das nicht zu laut.
Ist so, was soll ich sagen? Nicht so laut.
Ja, du, aber es ist ja wirklich so, ne? Also ich glaube, wir kennen alle diese Fachmessen, wo dann die Dienstleister und die potenziellen Kunden sich gegenseitig umschleichen, wie früher die Indianer und die Wagenburg der Cowboys, ja? Wo man so aneinander vorbeigeht. Es gibt den einen Vortrag, man kommt raus und draußen wetzen die Dienstleister schon die Messer, ne? Und ganz ehrlich, ich finde das unangenehm, also für beide Seiten.
Ja.
Und das ist natürlich bei diesem Festival-Charakter geht das einfach unter. Ne? Da bist du da, du bist für das Event da und wenn du es möchtest, kommst du super einfach ins Gespräch. Und wenn du es eben nicht möchtest, dann kannst du auch für dich alleine da durch. Und da bin ich ja, also das fand ich auch bei eurem Pre-Event super. Ne? Also ich kannte außer 2-3 Leuten niemand. Ich habe einfach die Leute angequatscht, wie immer. Mhm. Und es waren einfach alle offen für Kommunikation, ne? Weil man für die Sache da war und nicht für den Vertrieb.
Ja.
So, ne, ich meine, jetzt sind wir beide unternehmerisch tätig, da Vertrieb ist immer da. Aber da war einfach diese Community, die Stimmung, dieses übergeordnete Ziel, gemeinsam an diesem Thema zu partizipieren. Das hat so einfach gemacht, mit tollen Menschen ins Gespräch zu kommen.
Ja. Und dafür ist man dann einfach auch so ein Stück weit dankbar. Das hat diese 2,5 Tage, fast 3 Tage für manche dann doch ganz gut geprägt. Ich glaube, das war gestern, habe ich einen tollen Post gesehen von jemandem, die einfach nur geschrieben hat, ich weiß, ihr erwartet jetzt einen OMR-Post von mir, aber ich werde jetzt mal noch gar nichts posten, weil das braucht jetzt erstmal ein paar Tage, um zu verarbeiten, was ich erlebt habe. Und nächste Woche werdet ihr dann von mir hören. Ein bisschen so geht's mir auch. Als jetzt für heute Podcast im Kalender stand, dachte ich so, oha, so mein Bild ist noch nicht ganz rund. Da sind noch so viele kleine Geschichten irgendwie, die mir im Kopf hängen geblieben sind. Ich möchte auch gerne noch mal in Ruhe die App und die Visitenkarten durchgucken. Ein paar Visitenkarten gab's tatsächlich physisch noch mal, aber auf jeden Fall die Kontakte, die in der App sind. Vielleicht möchte ich noch mal die eine oder andere Masterclass digital noch mal sehen. Und erst dann bin ich an so einem Punkt, wo ich sage, das war's für dieses Jahr. Geht's dir auch so?
Ja, absolut. Also wir haben es ja eingangs gesagt, ne? Man hat diese ganzen Eindrücke, die muss man erstmal verarbeiten. Aber sag mal, Michael, das macht doch eigentlich auch ein gutes Event aus. Jetzt überleg mal, du investierst da 2,5 Tage, bist da irgendwo und du fährst nach Hause und du gehst am nächsten Tag so zum Tagesgeschäft über, als wäre nichts gewesen. Dann war das ja auch nichts. Also von der Seite, ich ziehe da sehr, sehr positiv Resümee. Ich glaube, je länger das nachhalt und je länger du solche Flashback-Momente hast über Eindrücke, die dann später erst verarbeitet und realisiert werden, umso mehr unterstreicht es doch, dass es ein richtig geiles Ding war.
Ja, so halten wir das mal fest. Und damit ist die Frage ja schon fast beantwortet. Bist du denn nächstes Jahr wieder in Hamburg?
Da gehen wir gemeinsam hin, oder?
Ja, na logisch. Mal gucken, wie wir da wieder was im Panel erzählen.
Ach, da fällt uns schon was ein.
Bin mir sicher. Dank dir erstmal für deine Zeit. Hat mir total Spaß gemacht, jetzt nochmal so ein kleines Recap zu machen. Und ja, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Hier wird es ein spannendes. Wir haben einen Fußballverein, der unbedingt aufsteigen will, aber eigentlich unaufsteigbar ist. Trotzdem kann das dieses Wochenende klar machen. Und wir haben einen Fußballverein in Hamburg, der hat noch ein kleines Abstiegsrisiko, ist aber auch nur noch klitzeklein. Da wollen wir auch mal gucken, dass der da bleibt, wo er ist. Und wir haben hier den Hafengeburtstag. Also Halligalli in Hamburg geht weiter. Was läuft bei euch?
Du Halligalli Hexenkessel. Was bei uns läuft, vielleicht kleine Anekdote. Ich habe ja mal 5 Jahre in Hamburg gelebt.
Mhm.
Und das Wochenende, wo ich hingezogen bin nach Hamburg, war der Hafengeburtstag 2008.
Gut gewählt.
Also das war schon Wahnsinn. Ich dachte, Mensch, das ist aber nett von dieser Stadt. Ja, du ziehst da hin und alle feiern dich. Also, du, bei uns hier, ich habe morgen ein ganz großes Fußball-Highlight in der D-Jugend und in der E-Jugend von meinen 2 Söhnen. 2 von den 3, die kicken morgen und da werde ich als Co-Trainer mit dabei sein und die Jungs anfeuern.
Fußball ist überall.
Überall.
Und du noch als Co-Trainer, ist ja der Wahnsinn.
Ja,
ja, dann hab mal viel Spaß. Schönes Wochenende, Tobias. Und war cool, dass wir plaudern konnten. Auf bald.
Bis dann.
Das war Loyalty Vibes, der Podcast von Knister. Schön, dass du reingehört hast. Für noch mehr Insights, Tipps und Trends abonniere unseren Kanal. Du findest uns außerdem auf Spotify, Apple Podcasts und YouTube. Du hast ein Thema, über das wir sprechen sollen? Dann schreib uns. Den Link findest du in unserer Podcast-Beschreibung. Be loyal und bis bald bei Loyalty Vibes.